Hallo und herzlich willkommen zu Episode 60 von Atelier Talk, dem Podcast mit Gesprächen über Kunst und Kreativität mit allem drum und dran. Und mit mir, Stefanie Hüllmann, bildende Künstlerin und regelmäßig, unregelmäßig auch mit der Fotografin Nina Gebke. Ja, Nina ist heute nicht bei mir und das heutige Thema dreht sich rund um Ausstellungen. Dafür habe ich einen ganz besonderen Gast eingeladen. Frederik Poppe ist heute hier und wir sprechen über unsere Ausstellung, die wir kürzlich gemeinsam hatten. Aber wir wollen auch so ein bisschen in die Vogelperspektive und wollen mal schauen, was ist alles so notwendig bei Ausstellungen, worauf muss man achten, worauf muss man vielleicht auch nicht achten. Und bei Ausstellungen ist es ja meistens so, dass man sehr viel vorher machen muss. Man muss die Ausstellung planen, die Bilder fertig machen, man muss Werbung machen, Plakate erstellen vielleicht, Kataloge und so weiter und so fort. Und wir ziehen es eben genau andersrum auf. Wir hatten gerade diese Ausstellung gemeinsam und schauen jetzt gemeinsam auf diesen Event, den es da gab und reflektieren das ein bisschen. So, erstmal genug zum Thema geredet. Jetzt erstmal ganz herzlich willkommen, Frederik Poppe, beim Atelier Talk.
Ja, danke, dass ich hier sein darf.
Ich freue mich, dass du da bist. Frederik, du bist bildender Künstler mit den Schwerpunkten, wenn ich auf deine Webseite schaue, mit den Schwerpunkten Malerei, Siebdruck, Dekollage und Installation. Alle diese Sachen waren in unserer Ausstellung vertreten. Wir kannten uns vorher auch nicht vor dieser Ausstellung. Das war auch nochmal ganz spannend. Und du arbeitest im Großraum Berlin, in Beelitz-Heilstätten ganz genau. Und das ist bestimmt noch nicht alles, was es über dich zu sagen gibt. Ich fange mal ganz vorne an. Ich frage unheimlich gerne diese Frage, warst du schon immer dieses Kind, dieser kleine Junge, der unheimlich gern gemalt und gezeichnet und gebastelt und vielleicht Musik gemacht hat und bist da vielleicht auch unterstützt worden? Oder wie fing es bei dir an?
Also ja, den ersten Teil der Frage kann man schon mit Ja beantworten. So wird mir berichtet aus einer Zeit, an die ich mich selbst nicht mehr erinnere, dass ich eben wirklich immer sehr gern gestaltet habe und vorwiegend irgendwie auch Dinge, über die ich dann was erzählt habe, als kleines Kind. Und mein Umfeld fand das faszinierend, aber hat eigentlich auch gar nicht so richtig verstanden, in welchen Sphären ich da unterwegs bin. Die Unterstützung, die ich erfahren habe, ist, ich denke, vor allem die Freiräume gehabt zu haben. Also ich habe jetzt sicherlich auch mal irgendwie einen Malkurs bekommen, irgendwie bei irgendeinem Jugendprojekt und hatte auch irgendwie das Glück, eben ein Musikinstrument mal eine Zeit lang lernen zu können, aber nicht übermäßig, also ich hatte da wenig Druck, aber es gab eben in meiner Kindheit ziemlich viel Freiräume für sowas, da hieß es eben immer raus aus dem Haus in den Wald und wenn es dunkel ist, dann seid ihr zurück. Und da hat man natürlich irgendwie dann Dinge gebaut und gemacht und sich auf irgendwelche allerhand Abenteuer begeben und kreative Lösungen für selbstgemachte Probleme gefunden.
Du hast gesagt, das war auch eine Zeit, an die du dich nicht mehr erinnern kannst. Was sind denn so deine ersten Erinnerungen? Kannst du dich an einen Gegenstand oder etwas erinnern, was du kreiert hast, auf das du vielleicht stolz warst, so was heute noch irgendwie in deinem Kopf vorhanden ist?
Ich habe ja mal als Künstler ein Erinnerungsprojekt gemacht. Und zwar habe ich die Zeit untersucht vor meiner ersten Erinnerung. Meine allererste Erinnerung in meinem Leben lässt sich sehr, sehr gut festlegen, weil wir in der Zeit im Ausland gelebt haben und das wirklich sehr, sehr eindeutig sich terminieren lässt. Aber das war keine künstlerische Aktion, sondern ich habe mir ein Bügeleisen auf die Hand gestellt und das war eine schmerzhafte erste Erinnerung im Alter von 3. Aber die ersten Dinge, an die ich mich erinnere, waren... Also damals war ja irgendwie so eine vielleicht der ersten Lego-Wellen, als ich irgendwie ein kleines Kind war. Und ich hatte dann ja, das Glück, dann irgendwie dann auch mal dort Material zu haben. Das war nicht unbedingt überall der Fall. Also es war nicht so wie heutzutage, dass die Kinderzimmer eben voll waren mit ganz vielen solchen Möglichkeiten, wo man Dinge ausprobieren und stecken konnte. Aber damit habe ich ganz gerne irgendwelche Fahrzeuge gebaut, vielleicht in einem Alter von 5 oder sowas. Und die mussten immer ganz noch fantastischer sein mit allen möglichen Klimbim eben dran. Und ja, das ist eben so etwas, wo meine Mutter eben dann auch immer gesagt hatte, dann hat er irgendwie das gebaut und was dazu erzählt. Und ich habe wirklich nur Bahnhof verstanden, aber ich habe trotzdem gerne zugehört.
So. Und die Vorlagen haben dann wahrscheinlich nicht ausgereicht. Also die Vehikelvorlagen von Lego.
Da weiß es gar nicht, ob es das damals schon gab, aber ich habe dann eigentlich, das habe ich sowieso nie so gern gemacht, nach einem Bauplan zu bauen, sondern lieber eigene Dinge eben überlegt.
Und wann ging das dann bei dir los, dass du gesagt hast, ich möchte auch beruflich in die künstlerische Schiene gehen? War das ziemlich früh festgelegt und sind deine Eltern auch aus dieser beruflichen Richtung?
Nein, gar nicht. Also ich habe jetzt im Elternhaus da wenig irgendwie so eine Linie im professionellen Bereich. Es gibt in der Familie durchaus eben so im Handwerk so einiges, ne? Also da hat man schon in der Familie so einige Menschen, die eben mit Holz gearbeitet haben, bis hin zur Urgroßelternebene, der Instrumentenbauer und sowas. Das haben wir schon in unserer Linie. Aber für mich ist es tatsächlich, ich habe immer gerne gestaltet, aber im Alter von etwa 13, 14, da war ich überzeugt, einen kreativen Beruf nachzugehen. Das war eher angewandt bei mir gedacht. Ich wollte so mehr in die Richtung Grafikdesign gehen. Aber das stand fest und das habe ich dann eigentlich auch nicht mehr verändert. Ich habe dann tatsächlich auch im späteren, also nach Schulabschluss dann eine Ausbildung begonnen als Grafikdesigner, aber dann gemerkt, wie die Realität dann dort aussieht, also wie die Praxis eben auch aussieht und dann irgendwie gesehen, dass für mich das ein bisschen zu wenig frei war. Also zu sehr dann eben so ja, auftragsgebunden und man muss sehr oft eigentlich den Entwurf, den man selbst am schönsten fand, verwerfen, weil eben die Kundenmeinung dann in eine andere Richtung irgendwie ging und dann habe ich diese Ausbildung abgebrochen.
Ah, und bist gleich dann danach in die freie Kunst gegangen?
Und habe dann, ja genau, mich dann halt so Mappen erstellt und für Kunstakademien beworben und auch das hat bei mir irgendwie ein bisschen länger gedauert, also ich habe das nicht beim ersten Anlauf geschafft und ja, irgendwann mal hat es dann funktioniert, dann die Zulassung zur Kunstakademie zu bekommen und danach war dann eben so dieser Weg, in dem man eben auch ja, sehr viele freie künstlerische Anteile eben hatte, ja.
Ich kann mir vorstellen, dass das, du sagtest ja, dass du mit 13, 14 wusstest, du möchtest das machen, was ich als ziemlich früh empfinde. Also ich kenne viele, die mit Mitte 20 immer noch am Suchen sind. Mit 13, 14 den Weg zu wissen, finde ich früh. Und dann, wenn du sagst, mehrere Anläufe gehabt, war das eine frustrierende Zeit für dich oder hat dich das angespornt?
Beides eigentlich. Also diese erste Welle der Mappen, die entweder nicht angenommen wurden oder man war dann zur Prüfung zugelassen bei der Kunstakademie und hat dann die nächste Hürde nicht genommen. Also bei mir gab es eigentlich so im ersten Durchgang, ich habe dann mit ein paar Mappen versucht, das war extrem frustrierend. Dann so irgendwie zu merken oder auch so zu erfahren, wie dieser Apparat auch abläuft und dann auch ein bisschen irgendwie so zu merken, dass das haut nicht hin, frustrierend und gleichzeitig aber auch so eine Trotzhaltung auslösend, dass ich gedacht hatte, so ich mache das jetzt nochmal und ich will das so noch nicht aufgeben, ne? Weil man hat, also diese Passion, künstlerisch arbeiten zu müssen auch, das habe ich damals schon gespürt, also so dass es ohne nicht gehen wird, das war irgendwie klar.
Ja. Diese Erfahrung, wie frustrierend das war und diesen Einblick in diese negative Seite der Kunstwelt, ist das etwas, was bis heute dich noch prägt? Ist da etwas irgendwie, dass du sagst, das möchte ich heute anders machen. Ich springe jetzt gerade. Ich weiß natürlich ein bisschen was über deinen Weg und ich weiß, wo du jetzt bist. Okay, bevor du diese Frage beantwortest, vielleicht erzählst du mal ein bisschen, wo du jetzt bist und was du jetzt arbeitest.
Ja, ich habe eben, also bei mir ist es so, dass ich nicht nur Kunst studiert habe, sondern auch Rehabilitationswissenschaften. Also in diesem Doppelstudium, das eigentlich ursprünglich so diese Idee hatte, dann das in einer lehrenden Funktion auch durchzuziehen. Und ich wollte dann eben an Förderschulen unterrichten und dann parallel mir eben eine Existenz als freischaffender Künstler aufzubauen. Das ist dann ein bisschen anders geworden dann tatsächlich, weil ich irgendwie gemerkt habe, dass ich irgendwie in anderen Bereichen auch noch irgendwie relativ viel Spaß habe und auch manche Dinge ganz gut kann. Und dann habe ich noch eine wissenschaftliche Karriere gestartet. Also ich habe in diesem Schnittfeld Kunst und Behinderung promoviert und bin jetzt Professor an einer Hochschule, in der eben kulturelle und soziale Fragen behandelt werden. Das finde ich sehr schön an der Hochschule, dass es eben diese beiden Felder abdeckt. Und das lässt sich für mich eigentlich sehr gut auch irgendwie vereinbaren. Was so Frustrationserlebnisse eben sind, da kann ich eigentlich nur sagen, dass es manchmal Punkte gab, an denen ich dann so Weichenstellungen vorgenommen hat und auch dann irgendwie gemerkt habe, wenn irgendwie was zu frustrierend war, dann mache ich das eben nicht mehr weiter. Also zum Beispiel auch so vielleicht mal eine unschöne Erfahrung mit einem Galeristen oder sowas, wo man dann gesagt hat, nee, das, dann breche ich die Kooperation ab und versuche es lieber ohne, als dass ich da eben mich da so gängeln lasse in eine Richtung, die mir vielleicht jetzt nicht liegt. Das gab es schon auch immer mal wieder. Und ich denke, das gibt es bei vielen Künstlerinnen und Künstlern, dass sie eben dann da bestimmte Erfahrungen machen, wo man merkt, der Kunstmarkt oder der Kunstbetrieb, der ist ja nicht immer nett zu einem.
Ja. Du bist also neben deiner Lehrtätigkeit, aber auch als freier Künstler sehr aktiv, habe ich so den Eindruck, ne? Richtig, oder?
Ja, mal mehr oder mal weniger, weil natürlich die Hochschule bestimmte Phasen hat, die das gar nicht zulassen, in denen man eben frei künstlerisch arbeitet. Da staut sich aber dann auch immer ein bisschen was auf. Und ich habe das Glück, dass mein Atelier eben tatsächlich sehr, sehr nahe an meinem Wohnort ist, also wirklich nur wenige Meter eben, und kann dann auch manchmal so ein bisschen als Ausgleich zu sagen, auch nach einem langen Arbeitstag gehe ich jetzt noch eine Stunde oder zwei und mache dann ein bisschen was. Aber es gibt eben auch Phasen in der vorlesungsfreien Zeit, in denen man dann irgendwie sehr viel stärker aktiv arbeiten kann oder in denen es sich auch verbinden lässt. Also man kann natürlich irgendwie auch bestimmte Techniken, in denen man arbeitet, wie jetzt zum Beispiel den Siebdruck, hattest du ja auch erwähnt, dann eben mit den Studierenden dann auch durchziehen. Und das ist authentischer oder leichter zu vermitteln, wenn ich weiß ja, wovon ich spreche. Ich kenne diese Technik gut, ich mache sie seit 20 Jahren und kann natürlich dann irgendwie auch ein paar Handgriffe gut vermitteln. Und das finde ich irgendwie auch ganz spannend. Natürlich ist die Arbeit mit Studierenden in dem Bereich was anderes und vielleicht nicht ganz so produktorientiert wie mein eigenes künstlerisches Arbeiten. Aber der Prozess hat dann doch viele Parallelen.
Jetzt hast du dein Atelier erwähnt, das ja wirklich wunderschön ist und sehr besonders. Und ich würde mich freuen, wenn du es bitte mal beschreiben könntest.
Ja, mein Atelier ist ganz spannend. Das ist ein historischer Ort. Also es war früher ein Maschinenraum von einem Krankenhaus, in dem ich arbeite. Und in diesem Maschinenraum wurde aus dem Heizkraftwerk das warme Wasser umgeleitet und durch Pumpen eben verteilt in diesem Krankenhausgebäude. Und das Atelier, also so ein Maschinenraum könnte ja eigentlich auch ganz klein gestaltet sein, aber das war damals eben eine Technologie, die es, soweit ich weiß, erstmals in Europa gab, Kraft-Wärme-Kopplung. Und da kamen dann eben Menschen auch von weit her gereist und wollten sich das ansehen. Und deshalb war das so ein bisschen eine Mischung aus Maschinenraum und Showroom. Also der hat eine Höhe von 5,70 Meter und hat so ursprünglich so Balkonkonstruktionen gehabt, damit man sich dann diese Maschinen auch ansehen kann. Und diese Deckenhöhe kommt mir sehr entgegen. Ich habe da eine Galerieebene einbauen lassen oder auch zum Teil auch selbst dann gebaut, um oben eine Trockenebene zu haben, in der ich dann zeichnen oder am Computer arbeiten kann und in dem unteren Bereich malen und drucken kann, wo dann irgendwie die Dinge eben auch, dann ist es auch egal, wenn dann mal was auf den Boden tropft. Und trotzdem habe ich in Teilen des Ateliers eben noch diese hohe Deckenhöhe und ich Ich bilde mir auch ein, dass es kreativitätsfördernd ist, wenn man hohe Decken hat. Ich weiß nicht, kann nicht genau beschreiben, warum, aber irgendwie arbeite ich in hohen Räumen irgendwie besser.
Das ist spannend. Da muss ich mal drauf achten. Also echt, also du meinst die Deckenhöhe tatsächlich jetzt im Gegensatz zur Größe des Raumes ist vielleicht nochmal ausschlaggebend. Also nicht nur, wenn es, ja, also das ist spannend. Da muss ich selber mal drauf achten.
Also natürlich ist ja eine kreative Arbeitsatmosphäre immer anregend. Also ich glaube, wenn jetzt zum Beispiel, das weiß ja jeder, der künstlerisch arbeitet, wenn man anregende Materialien hat oder die einfach verfügbar sind, also die Dinge, mit denen man arbeitet, wenn die in der Nähe sind und man sie sich nicht immer erst stundenlang aufbauen muss eben, und man kann auch was stehen lassen. Also ich kann mein Werk, wenn es in einem unvollendeten Prozess ist, ja einfach stehen lassen und am nächsten Tag weiterarbeiten. Und ich glaube, Künstlerinnen und Künstler, die eben so eine Situation haben, dass sie irgendwie, weiß ich nicht, dann abends alles wegräumen müssen, weil sie im gleichen Atelierraum übernachten müssen und sowas. Das habe ich auch hinter mir, ja, diese Phase. Aber das finde ich produktionshemmend auch in irgendeiner Form. Also das, glaube ich, die Atmosphäre, die man hat, die macht schon was aus. Und irgendwie, also zumindest ist es bei mir so, aber ich habe auch schon mit anderen Menschen gesprochen, die da so ähnlich denken. Ist die Höhe des Raumes, finde ich, günstig.
Sehr spannend. Also, ja.
Vielleicht aber haben die Gedanken dann Platz, oder ich weiß es auch nicht.
Ja, vielleicht, genau. Das wäre meine nächste Frage gewesen, ob du schon immer sehr viel Platz hattest für deine Arbeit, aber du hast es gerade in einem Nebensatz selbst beantwortet. Du kennst also auch die Situation, beengt zu sein und keine Ahnung, einen halben Küchentisch zu haben, der dann abends auch noch leergeräumt werden muss, ja?
Ja, also so ganz schlimm war es nie, dass ich irgendwie so überhaupt keinen Platz eben hatte. Es gab schon irgendwie immer Gelegenheiten, aber ich habe zum Beispiel schon teilweise eben in geteilten Ateliers dann irgendwie gearbeitet und das sehr begrenzt war. Und dann muss man sich ja schon arrangieren, was ja auch, ist ja auch schön, ne, dass man dann irgendwie dann vielleicht auch in einer Form zusammenarbeiten kann, aber so dieses gerade irgendwie die Dinge nicht stehen lassen zu können, oder ich arbeite auch sehr gerne an mehreren Werken parallel. Und das ging bei mir früher nur bedingt. Und das finde ich jetzt, ja, habe ich jetzt schon zu schätzen gelernt, dass man irgendwie die dann auch an mehreren Dingen parallel arbeiten kann und die trotzdem noch den Platz finden. Und ja, sicherlich. Also es sind so Phasen irgendwie, gerade dann, wenn man irgendwie auch sehr stark aufs Geld achten muss, und das war bei mir ja auch viele Jahre der Fall, dass man dann da eben ja sehr starke Kompromisse finden muss. Nicht nur eben in der Zeit, die man dann nicht hat, weil man irgendwelche Jobs auch noch hat. Das geht mir heute noch so, dass ich natürlich nicht immer Zeit für die Kunst habe. Aber eben auch, also es ist schon natürlich, wenn man schon nicht die Zeit hat, dann ist es zumindest irgendwie toll, den Raum zu haben und den Platz, und dass dann eben ja Dinge wirken können und vielleicht auch eben, also neben dem Arbeitsmaterial dann auch durchaus eben Inspirationsmaterial dann eben auch zur Verfügung steht.
Das auch, und gerade wenn man wenig Zeit hat, wenn man diesen Raum hat, wo alles liegen kann, dann hast du auch die Möglichkeit, wenigstens 10 Minuten oder eine Viertelstunde reinzugehen und dir die Impressionen wiederzuholen, wie weit du bist, oder noch mal ein bisschen was umzulegen oder auszuprobieren. Das gibt dir dann auch noch mal die Chance. Ja, stimme ich dir zu, ja. Jetzt nehme ich dich wahr als Künstler, der auch rege Ausstellungstätigkeit hat. Also du bist, als wir uns kennengelernt haben, warst du gerade hier und da und dort am Ausstellen, und jetzt hatten wir eine Ausstellung gemeinsam und jetzt geht es bei dir gleich nahtlos weiter. Frederik nickt. Lass uns doch mal reinschleichen in dieses Thema Ausstellung. Warum sind Ausstellungen wichtig für dich persönlich?
Also ich habe bis vor allem gemerkt, dass ich eben keine hatte, warum es wichtig ist. Das ist im Moment schon auch so, dass sich da gerade so ein bisschen den Stau auflöst. Also ich habe wie sehr viele Künstlerinnen und Künstler in der nach dem ersten pandemiebedingten Lockdown im März 2020 eben dann lange geplante Ausstellungen absagen müssen. Ja, das war dann so, das kennen wir ja alle, und dann gab es irgendwie 2 Jahre lang so gut wie nichts. Und glücklicherweise, obwohl manche wirklich auch nicht verschoben, sondern abgesagt wurden, kam dann jetzt vor allem dieses Jahr dann eben, gab es die Möglichkeit, dann bestimmte Dinge auch nachzuholen. Dann häuft sich das jetzt. Also im Moment ist es wirklich so ein bisschen so ein eine Ausstellung abbauen, die nächste sofort wieder aufbauen. Ich fand das vor allem wichtig, eine Ausstellung zu haben, um eine Deadline zu haben. Also das war tatsächlich so lange Zeit ein ganz, ganz wichtiger Faktor, dass man dann bestimmte Werke auch mal fertig bekommt. Ich habe ganz gerne Sachen angefangen und dann irgendwie auch sehr lange wirken lassen und zu sehen, ach, da mache ich da noch mal was und so. Und dann war so immer so dieses niemals fertig werdende Bild. Und dann wusste man eben, die Ausstellung kommt und der würde ich das dann eben zeigen. Und das war für mich auch eher förderlich, dann irgendwie zu wissen, es ist eine von mir selbst gesteckte Deadline, weil ich entschieden habe, dass ich eben bis zu der Ausstellung eine Werkserie eben komplett zeigen möchte. Aber heutzutage habe ich tatsächlich, da bin ich dann ein bisschen disziplinierter und es funktioniert auch ohne diese Deadlines ganz gut, dass die Werke fertig werden. Was ich aber trotzdem ganz gut finde, ist eben Werkzyklen im Gesamten zeigen zu können. Also ich finde, es ist vor allem interessant, eine Ausstellung zu machen, wenn man 1, 2 oder vielleicht auch 3 Werkzyklen zeigen kann, manchmal auch alte Werkzyklen und die wieder in einen neuen Kontext präsentieren kann. Das finde ich sehr günstig. Und dann, also erstens das mal selbst zu sehen, statt eben nur irgendwie das Werk, an dem man im Moment arbeitet, eben diesen ganzen Zyklus und 8, 9 oder 10 Werke dann eben aufhängen zu können, die eben auch in Bezug miteinander treten, aber andererseits dann eben auch damit in Interaktion mit dem Publikum zu gehen. Also ich finde es immer sehr interessant. Auch ich kann natürlich eben auch ein paar Sachen dazu sagen zu den Werken, aber viel interessanter finde ich eben, die Interpretation ja auch anderen zu überlassen und eben zu sehen, was sehen denn die Menschen in den Werken, und das ist höchst unterschiedlich. Und da finde ich das manchmal schon auch, also für mich auch sehr bereichernd, dann eben zu sehen, man kann auch das und das daran sehen oder das so ein bisschen konstruktivistisch eben, also wo knüpft man irgendwie an seine eigenen Erinnerungen und Erfahrungen an, wenn man das Werk sieht, was macht es mit einer Person? Und das funktioniert besonders gut in Ausstellungen, weil man sich ja dann auch, weil man dann ja auch Zeit in die Präsentation gesteckt hat. Mhm. Also man präsentiert die Werke dann ja auch nochmal in einer anderen Form als jetzt in einem Arbeitsraum.
Also das waren jetzt quasi 2 Punkte. Das eine so als Anschub, um wirklich fertig zu werden, und das andere ist eben der Austausch mit den Menschen. Der ja sonst, ja klar, du sitzt dann da alleine in deinem Atelier sehr, sehr, sehr viel, vielleicht nicht immer nur, aber eben, dass dann geballt die Menschen kommen und mit einem sprechen oder man vielleicht auch mal ein Gespräch vor einem Bild belauschen kann, und das ist super bereichernd, ja, finde ich auch.
Da kann ich mal kurz noch einhaken. Das Künstlerdasein hat ja da 2 Extreme eigentlich, bringt es auch sich mit, insbesondere bei bildenden Künstlern häufig. Also genauso diese einsame Zeit, in der man indem ich allein mit meinem Bild bin und da eben ja wirklich auch ja im Prinzip auch diese Zeit auch nutzen muss mit mir und dem Bild. Das ist vielleicht auch gut, dann über bestimmte Dinge auch nachdenken zu können oder eben solche Prozesse zu haben. Und dann andererseits diese Ausstellungszeit, die ja häufig dann eben das genaue Gegenteil ist. Also mit sehr, sehr viel Interaktion verbunden und mit vielen Menschen eben also das gemeinsam zu betrachten. Und ich genieße eigentlich beides, muss ich sagen.
Das ist dieses auf der Bühne stehen dann auch noch so ein bisschen. Ne? Das ist etwas, an das ich mich persönlich ein bisschen gewöhnen muss. Das ist schon, ja, du bist dann auf einmal, beides. Ich wollte gerade sagen, du bist dann auf einmal im Mittelpunkt, bist du ja gar nicht. Im Grunde genommen sind ja deine Arbeiten im Mittelpunkt und du kannst dich dann auch wieder so ein bisschen zurückziehen, aber ich genieße es auch, ich genieße diese Gespräche, aber ja, der Anfang von so einer Vernissage, den finde ich schon sehr anstrengend, muss ich sagen. Wie war denn das, du hast diesen Punkt genannt, damals, dass es für dich eben dieser Anschub war, die Arbeiten fertigzustellen. Wie war das denn dann für dich? Hattest du auch diese Hemmschwelle dann, die Sachen zu zeigen? Oder war das gar nicht für dich da? Weil ich kenne Personen, die das sehr weit hinausschieben, noch mal ein Jahr und noch mal ein Jahr, bis sie dann Sachen zeigen und es einfach gar nicht möchten. Und bei manchen bin ich auch der Meinung, dass es vielleicht nie rauskommt. Hattest du dieses Gefühl am Anfang?
Ich glaube, bei mir ist der Zweifel eigentlich auf einer anderen Ebene. Also so, ich habe das dann vorher tatsächlich, also so, dass ich dann häufig den Zweifel habe, ist das Werk jetzt vollendet? So dieses, den Punkt zu finden, an dem man eben sagt, man macht jetzt auch nichts mehr und man lässt jetzt diesen Zustand. Da gehe ich schon irgendwie immer sehr, ja, stark mit mir auch ins Gericht irgendwie an diesem Zeitpunkt. Wenn ich aber den Entschluss gefasst habe, dass es eben, und das dauert eben teilweise ein bisschen, dann habe ich danach eigentlich keine Zweifel mehr. Also dann ist so dieser Präsentationsschritt dann leicht. Ich weiß, bei anderen ist es anders. Die tun sich leichter, ihre Bilder oder ihre Werke zu beenden und wissen auch sehr schnell, wann es fertig ist und haben dann aber den Zweifel eben, kann ich das jetzt zeigen oder wie und irgendwie sowas, ne? Und dann ist das irgendwie dann, ich glaube, da hat jede Person irgendwie so einen unterschiedlichen Punkt, wo man ins Zweifeln kommt. Den Zweifel an sich finde ich aber irgendwie auch wichtig. Also tatsächlich ist es ja auch etwas, was einen manchmal auch noch reflektieren lässt und dann da nochmal irgendwie so eine Schleife machen lässt, die ganz günstig sein kann.
Sagt dann dein Bauchgefühl dir, so jetzt ist es fertig? Ist das irgendein Gefühl im Hinterkopf oder wie entscheidest du das?
Ja, ich wünschte, es wäre so, ja, aber tatsächlich häufig leider nicht. Manchmal muss man irgendwie dann auch, deshalb sage ich ja, ich arbeite auch gerne an mehreren Werken parallel. Wenn sie zur gleichen, insbesondere wenn sie zur gleichen Serie gehören, dann geht das ganz gut. Und ich lasse dann auch mal ein Bild in Ruhe und verwende dann mal ein bisschen Zeit und überlege eben dann tatsächlich, muss dann da noch was sein. Und dann kann es wirklich sein, dass man irgendwie an einem anderen Bild arbeitet und dann eventuell noch so die zündende Idee erhält, wie dann so der letzte Schliff gemacht wird. Aber ich wünschte, ich hätte das, der Schritt würde bei mir irgendwie noch so ein bisschen klarer sein. Also es wird besser im Laufe der Zeit, aber das ist immer tatsächlich noch so ein Punkt, ja.
Bist du dann auch einer von den Künstlern, die dann sogar nach einer Ausstellung oder gegebenenfalls auch noch nach Jahren dann nochmal den Pinsel ansetzen?
Das habe ich ganz selten gemacht, aber es gab so eine Situation auch schon. Ja, also so eine, wo man dann auch so sich überlegt, wie datiere ich denn das Werk jetzt? Es ist ja eigentlich es gab einen Zeitpunkt, an dem es mal fertig war und dann hat man irgendwie beschlossen, da nochmal ranzugehen. Aber ich weiß, es gibt Menschen, die machen sowas häufiger. Bei mir ist es nur dann, wenn ich eine hohe Unzufriedenheit mit irgendwas habe und dann eben, aber kommt selten vor.
Also ich kenne das nämlich auch gut. Und genau das ist witzig, dass du das sagst. Wie datiere ich das jetzt? Ganz genau. Dass ich dann denke, ach, das war jetzt eine kleine Änderung, lass das mal, das Datum. Aber wenn es dann doch ein bisschen gravierender wird, dann nehme ich dann doch wieder das Aktuelle. Doch, ich kenne das ganz gut, dass es dann nochmal ruft und nochmal ein bisschen verändert werden möchte. Jetzt hatten wir ja bei unserer Ausstellung eine, finde ich, etwas ungewöhnliche Situation, dass wir uns überhaupt nicht kannten vorher. Und ich bin dann gefragt worden, hättest du Lust, mit Frederik Poppe auszustellen? Dann habe ich mir das natürlich erstmal angeschaut und fand das dann super toll, wie unterschiedlich wir arbeiten. Denn ich finde ja, so ähnlich darf es nicht sein. Und es war aber so eine ähnliche Basis. Magst du mal unsere gemeinsame Ausstellung beschreiben? Und vielleicht, ich weiß nicht, vielleicht in der Beschreibung oder hinterher, das überlasse ich gern dir. Wie war das für dich, dieser Prozess, sich da auf jemanden einzulassen, den du gar nicht kennst? Oder ist es häufiger? Also klar, in Gruppenausstellungen ist es häufig so, dass man dann da plötzlich 10, 20 Leute hat oder so. Aber so eine Zweierausstellung mit jemandem, den man gar nicht kennt, wie war das für dich?
Jetzt habe ich, glaube ich, gerade so ein bisschen, ich weiß nicht, ob deine Internetverbindung so stabil ist.
Bei mir ist alles voll. Ich sehe Im Augenblick sieht es gut aus bei mir. Hast du die Frage noch gehört?
Ich kann jetzt einfach, ich glaube, ich habe sie nicht ganz, gerade akustisch nicht ganz verstanden, aber ich fange jetzt einfach mal an und du kannst da nochmal nachhaken. Also ja, genauso dieses eben, für mich ist es nicht das erste Mal, dass ich jetzt eben eine Ausstellungsplanung begonnen habe und dann die unbekannte Person mir gegenüber war jetzt in dem Fall eben unsere Zusammenarbeit zu zweit ist. Es ist ein bisschen ungewöhnlicher als es in Gruppenprozessen, wo es ja manchmal so ist, dass man zwei oder drei Menschen kennt und dann kommen aber noch vier oder fünf andere irgendwie hinzu, insbesondere wenn es kuratierte Ausstellungen sind, indem sich jemand eben ja da so eine Überlegung auch anstellt, zu sagen, ich hätte gerne diese sechs oder sieben Positionen, weil die gut zusammenpassen. Und dann ist es aber häufig ja auch so, dass die Kuration überwiegend ja auch schon die Werke präsentiert und platziert und die Aushandlungsprozesse der Künstler ja ja beschränkt werden. Und das war bei uns das Spannende tatsächlich, weil die Organisation der Ausstellung, die übrigens ja ganz hervorragend war, sich aber im Bereich des Kuratierens so ein bisschen zurückgehalten hat. Also schon auch immer mal wieder leichte Impulse gegeben hat, aber im Wesentlichen waren die Aushandlungsprozesse zwischen uns beiden, und das ist natürlich ungewöhnlich, finde ich, wenn sich beide Künstler nicht kennen, aber eben die kuratierende Komponente auch eher eine zurückhaltende ist. Und das fand ich jetzt eine spannende Erfahrung auch tatsächlich, weil man irgendwie halt auch es gab jetzt nicht so eine Hierarchie.
Ja.
Und das kann ja manchmal schon auch der Fall sein. Weil du meinst, wir arbeiten sehr unterschiedlich. Ich glaube, dass wir vor allem technisch sehr unterschiedlich arbeiten. Also wir haben Techniken, bei denen es wirklich so gut wie gar keine Schnittmengen gibt. Das ist ja auch interessant. Also finde ich auch immer spannend, wenn es so ist. Inhaltlich haben wir aber auch schnell, auch im Vorfeld gemerkt, als so die ersten Treffen waren. Du hast mich einer anderen Ausstellung mal besucht, die ich in Hamburg gemacht habe. Dann haben wir uns in Beelitz-Hallstätten, wo die Ausstellung stattfand, im historischen Badehaus, dann ja auch relativ oft gesehen, auch im Vorfeld, und eben sind in Diskussion getreten, haben wir gemerkt, dass wir eben doch auch da Überschneidungen haben, zum Beispiel eben die politischen Komponenten in unserem Werk, die sich dem Publikum nicht immer auf den ersten Blick erschließt. Und auf dieser Basis kann man natürlich meines Erachtens sehr gut arbeiten. Und dann sind Aushandlungsprozesse dann häufig ja irgendwie auf der ästhetischen Ebene, während man auf der inhaltlichen Ebene schneller zueinander findet. Das fand ich eigentlich ganz angenehm.
Ja, und es war ja nun auch eine recht große Ausstellung. Das fand ich nochmal so ein bisschen eine Herausforderung. Wir haben mehrere Räume gehabt, einen davon sehr groß. Und es war eben ja ein historisches Umfeld. Und meine Sorge im Vorfeld war immer, ich weiß nicht, du kennst die Räume besser, ich weiß nicht, ob dich das jemals im Vorfeld beschäftigt hat, aber mich sehr stark, gehen die Arbeiten unter in so einem Raum, der so dominant ist, der so wunderschön ist, mit Kuppel und allem und ja, mitten im Zerfall irgendwie aufgehalten. Gehen die Arbeiten, selbst die Großen wirken doch sehr klein dort und verschwinden. Aber schon am ersten Tag, als wir die Sachen aufgestellt haben, hatte ich das Gefühl, dass sie sich gegenseitig unterstützen und dass sie gegenseitig anfangen zu strahlen und zu atmen. Aber war das etwas, über das du dir vorher auch so viel Kopf gemacht hast wie ich?
Ja, schon. Also weniger bei den kleineren Räumen, weil die tatsächlich eine niedrigere Deckenhöhe haben und auch so eigentlich Formate im Raumformate sind, die ich schon kenne. Ja, also auch an anderen Stellen irgendwie schon hatte. Aber tatsächlich eben, du sprachst es gerade von einem großen Raum, das ist vielleicht für die Zuhörerschaft interessant. Das ist das historische Badehaus, das eine unglaubliche Deckenhöhe eben hat, die fast schon, ja, wie so ein Kirchenbau wirkt, ja, durch eben Kuppelaufbau und auch unsere größten Werke, wir hatten so den Eindruck, dass sie geschrumpft sind, wenn sie in den Raum eben reinkamen. Und da hatte ich im Vorfeld schon so Bedenken. Und ich glaube auch, dass man könnte in diesem Raum sogar noch größer denken und das würde sogar noch größere Formate vertragen. Meines Erachtens haben wir es ganz gut gelöst, eben durch eine sehr klare Hängung und eben genau, es ist eben nicht darauf, also das nicht zu stark zu überfrachten, das wäre wahrscheinlich der falsche Weg gewesen, sondern trotzdem eben eine gewisse Reduktion irgendwie mit reinzubringen. Aber da hatte ich schon so Bedenken, es eben nicht, ob wir das stückzahlmäßig füllen, da war ich eigentlich überzeugt, dass es hinhaut, sondern tatsächlich haben wir eben so Schlüsselwerke, die eben diese Größe haben und auch den Raum aushalten. Und das hat mir schon irgendwie auch ein bisschen Bauchschmerzen bereitet, muss ich sagen, bis wir dann tatsächlich die Werke dann im Raum hatten und man gemerkt hat, was funktioniert und was nicht funktioniert. Und da, und das muss man vielleicht an der Stelle auch mal anmerken, wir mussten während der Aufbauphase dann doch ein paar Sachen auch nochmal umwerfen, so im Sinne von, das funktioniert hier an der Stelle nicht, obwohl wir uns das so im Vorfeld so gedacht hatten. Aber das finde ich immer auch sehr wichtig, dass man diese Flexibilität eben mitbringt und irgendwie dann auch mal einen Plan irgendwie über den Haufen wirft und sagt, nein, dieses Werk an der Stelle, das klappt hier nicht, aber an einer anderen Stelle funktioniert das sehr gut.
Erstaunlich gut, ja. Das glaube ich auch, dass Planung am Reißbrett, ja, ist vielleicht auch wichtig und sicherlich nicht verkehrt, aber diese Flexibilität, die braucht man, da stimme ich dir zu. Jetzt haben wir so viel über diese Ausstellung geredet. Unterm Strich, hat sie dir gefallen? War es eine gute Ausstellung?
Ja, also für mich ist es eine Ausstellung, auf die wir beide ja auch stolz sein können. Und ich bin es zumindest eben, weil es eben auch ja so gut funktioniert hat, finde ich, irgendwie bestimmte Sachen auch zu zeigen und in Position zu setzen und dann tatsächlich eben auch also neben den Prozessen, die hier eben entstehen, fand ich irgendwie sehr schön daran, dass eigentlich alle Schritte Spaß gemacht haben. Also mir hat selten eine Ausstellung so viel Spaß beim Hängen gemacht, weil das auch ein künstlerischer Prozess war. Dieses Bauwerk von 1898 bis 1902 ist es, glaube ich, gebaut worden, ist ja an sich eben auch schon ein Kunstwerk. Und dann eben so mit den Werken zu interagieren und eben zu sehen, wie kann man da raumbezogen arbeiten. Wir haben ja auch mit Installationen gearbeitet ein bisschen. Fand ich spannend und da bin ich sehr zufrieden. Und dann ist es auch eine unglaublich gut besuchte Ausstellung gewesen. Also da hat das Zusammenspiel auch der verschiedenen Kräfte, also ich glaube, wir als Künstlerinnen und Künstler haben da einen guten Beitrag geleistet, unsere Netzwerke eben bemüht. Das ist ja auch, weil du meinst, hier geht es auch viel um Professionalisierung in dem Podcast, ja auch wichtig, ne, diese Netzwerkpflege zu machen und dann eben schön zu sehen, dass es funktioniert, aber eben auch an anderer Stelle, dass eben die OrganisatorInnen der Ausstellung ein gutes Werbekonzept hatten, dann hat es gut zusammengepasst eben mit anderen Veranstaltungen, mit Synergien, die eben da waren und mit uns wohlgesonnenen Menschen, die eben auch noch ganz gut die Werbetrommel gerührt hatten. Und dadurch entstand eben nicht nur, dass halt wirklich sehr, sehr viele Menschen diese Ausstellung besucht haben, sondern auch sehr viel unterschiedliche Menschen.
Ja,
das war irgendwie auch sehr schön zu sehen, was da so für eine Mischung im Publikum sich das auch angesehen hat.
Ja, das ist richtig schön. So ausführlich haben wir über die Ausstellung noch gar nicht gesprochen. Es ist total schön, das von dir so zu hören. Und da habe ich eigentlich gar nichts mehr zuzufügen. Doch vielleicht noch, du sagtest, das Hängen hat so viel Spaß gemacht und es war eben auch ein kreativer Prozess. Und ich weiß nur, ich bin hinterher angesprochen worden, dass ich so versunken war und immer wieder mit meinen Bildern hin und her gelaufen bin. Ich habe anscheinend nicht mehr hochgeguckt, ich habe nicht mehr gegrüßt. Ich war sowas von in der Arbeit drin. Das kenne ich wirklich eigentlich nur so, wenn ich eben kreativ an der Leinwand bin. Aber das ist dann ein echter kreativer Prozess gewesen, der viel, viel Spaß gemacht hat. Und nebenbei bemerkt, auch mit dir hat das wirklich viel, viel Spaß gemacht. Mal ein bisschen eine Etage höher. Was macht denn eine gute Ausstellung aus für dich? Oder Nee, ich stelle die andere Frage gleich noch. Was ist eine gute Ausstellung für dich? Kannst du das formulieren?
Oh, das ist natürlich jetzt ein weites Feld, ne? Also ich kann das, glaube ich, jetzt gar nicht so einfach beantworten, weil das würde ja so alle Ausstellungen, die man so rezipiert irgendwie, und das kann sehr unterschiedlich gut funktionieren, wie Kunst präsentiert wird. Ich könnte jetzt höchstens sagen, was eine gute Ausstellung, an denen ich selbst aktiv beteiligt bin, ausmacht, weil da legt man ja vielleicht auch noch mal bestimmte Kriterien eben an sich an. Also da finde ich es schon eben wichtig, dass man in irgendeiner Form ein Konzept eben findet, dass die Dinge, die man präsentieren will, sich dem Publikum zumindest einigermaßen erschließen. Also ich glaube nicht, dass es immer vollständig gelingt. Und jetzt trotzdem irgendwie vielleicht auch jetzt nicht zu eine zu starke Vermittlungsebene eben hat. Also wir haben ein kleines bisschen ja auch mit Texten gearbeitet, aber wir hatten eben auch Begleitmaterial. Eben Kontext, Informationen, auch insbesondere jetzt bei der Eröffnung Informationen. Wir waren beide auch anwesend und teilweise auch ansprechbar für manche Gruppen und konnten dann da eben auch noch in den direkten Dialog eben gehen. Was eine gute Ausstellung für mich ausmacht, ist einerseits auf der Präsentationsebene, dass sowas eben funktioniert, dass eben die Werke aufeinander in Beziehung treten können und man eben Werkserien nicht nur in sich stimmig präsentieren kann, sondern sie eben auch mit dem Raum und mit den anderen Werken in Bezug setzen kann. Also insbesondere, wenn man mit anderen Künstlern und Künstlern ausstellt. Wir haben uns wirklich sehr gut auch immer überlegt bei unseren Werken, was soll zusammen in einem Raum sein, wo gibt es da in irgendeine Verbindung, also teilweise durch ästhetische Elemente, dass man gesagt hat, in dem Raum gibt es einen spannenden Fliesenboden, der historisch ist, der sich teilweise wiederfindet in den Werken, entweder ganz naheliegend oder aber in einer abstrahierten Form, dass sich eben Muster in irgendeiner Form irgendwie weiter bewegen. Das ist auf der Präsentationsebene etwas, wo ich irgendwie denke, das sollte funktionieren, dann würde es eine gute Ausstellung sein. Aber für mich macht eine gute Ausstellung, an der ich selbst aktiv beteiligt bin, auch aus, dass ich eben die Möglichkeit habe, dann eben, dass entweder das Werk mit den Menschen in Dialog tritt oder ich selbst eben gute Gespräche habe.
Ja.
Das finde ich schon irgendwie auch wichtig, dass man da ja, sich irgendwie auch austauschen kann und da auch vieles eben mitnimmt. Also gerade so irgendwie, was macht es mit dem Publikum, habe ich ja vorhin schon erwähnt, so diese Interpretationsebene zu bekommen. Und da fand ich jetzt bei unserer Ausstellung etwas ganz Schönes, was für mich neu war, was ich noch nie hatte. Wir hatten einen Poetry Slam bei der Vernissage und es gab zwei Poetry Slam-Künstler, die sich mit jeweils einem Werk von uns auseinandergesetzt haben und einen Text darüber geschrieben haben. Und das ist natürlich schon super, wenn man dann so eine Ebene eben drin hat, die man selbst nicht bedienen kann. Also ich war wirklich gerührt von den Texten, die wir gehört haben und hatte dann auch gesehen, das ist jetzt zum Beispiel auch eine Form, die ich ja nicht verkörpere und die ich als eine absolute Bereicherung eben empfand. Ich weiß nicht, ob
Ja,
das dir auch genauso ging.
ich war, also berührt ist das richtige Wort. Ja, es hat mich sehr tief berührt, das zu hören, zumal wir in keiner Weise involviert waren. Also wir haben weder Informationen zu der Arbeit gegeben, noch wurden wir gefragt, welche Arbeit wir gerne besprochen bekommen hätten. Nein, es wurde alles von den Kiezpoeten aus Berlin alleine entschieden, alleine verfasst, ohne auch nur ein Wort der Rücksprache. Und das war sehr spannend. Und dann das zu hören, dass, ja, wie die Arbeit rezipiert wurde, und Gedanken und Gefühle in Worte plötzlich gefasst wurden. Also das hat mich auch sehr berührt, ja. Deine Antwort geht schon in die Richtung dessen, was ich eben noch beinahe in einem Atemzug mitgefragt hätte. Und zwar, was ist denn eine erfolgreiche Ausstellung? Das ist ja was anderes als eine gute, aber klar, es geht an manchen Stellen ineinander über. Was ist eine erfolgreiche Ausstellung für dich? Was ist Erfolg überhaupt? Sicherlich nicht nur gekoppelt an Zahlen, also Bild verkauft, also erfolgreich. Da bin ich sicher, dass das nicht so ist. Was kannst du in Worte fassen, was für dich eine erfolgreiche Ausstellung ausmacht?
Ja, sicherlich ist es das, was du sagst, was du ansprichst, natürlich irgendwie etwas, worauf man dann auch häufig auch angesprochen wird, irgendwie den Kunstmarktaspekt, eben war sie erfolgreich im Sinne von eben gab es Verkäufe. Klar, es ist eine Komponente und wir brauchen natürlich auch genau das, dass wir eben auch als freischaffende Künstler eben eine Wertschätzung, eine monetäre eben erfahren und dann dadurch irgendwie auch arbeiten können. Das ist eine Komponente. Das ist aber manchmal gar nicht so einfach, wie das jetzt klingt. Also sicherlich irgendwie, wenn man sagt, ich habe jetzt irgendwie eine Ausstellung, so und so viele Bilder verkauft, dann ist es ein Kunstmarkterfolg. Manchmal ist es aber auch ja indirekt. Also dass man sozusagen während einer Ausstellung irgendwie ins Gespräch kommt und eine Folgeausstellung beschließt, die dann vielleicht eben auf kunstmarkttechnisch eben erfolgreich
Lass
ist.
mich dich kurz unterbrechen, bitte. Ich meine das gar nicht speziell auf den Kunstmarkt gerichtet, sondern auf dich persönlich. Wann gehst du nach Hause, wenn du abgebaut hast und sagst, das war erfolgreich? Diese Ausstellung war für mich erfolgreich.
Also für mich ist der Kunstmarktaspekt schon auch wichtig, aber tatsächlich nicht
Einer,
immer
okay.
unbedingt bei einer Ausstellung jetzt an sich, sondern das wäre jetzt eher so rückblickend auf das Jahr, dass man irgendwie dann so sagt, das hat dann so in der Summe schon irgendwie auch gepasst, dass der Aspekt eben bedient ist. Und ich freue mich natürlich über jeden Verkauf und wir benötigen das ja auch und ne, so wie eben die meisten Künstlerinnen und Künstler, dass man irgendwie über sich darüber auch Gedanken machen muss. Tatsächlich finde ich aber jetzt bei einer Ausstellung an sich jetzt so betrachtet auch noch diesen Aspekt eben, dass gesehen werden, das sichtbar werden, dass die Kunst wahrgenommen wird eben von Menschen, die einem wichtig sind. Und das kann man ja irgendwie unterschiedlich definieren, wer das eben sein kann. Und jetzt zum Beispiel am Beispiel der von uns gerade eben besprochenen Ausstellung, da hatte ich jetzt auch eine große Bandbreite von aus dem Personenkreis, die ich gerne bei den Ausstellungen dabei habe. Es waren jetzt nicht alle da, die man sich gewünscht hätte, aber sehr viele und auch sehr viele aus ganz unterschiedlichen Bereichen. Und Kunst kann dann Menschen in Kontakt bringen. Und das ist für mich auch so einen Aspekt, den ich unter Erfolg verbuchen würde, die soziale Komponente von Kunst, dass man Menschen zusammenbringen kann. Also, dass ich zum Beispiel auch bei einer Vernissage, in der ja dann ganz viele Leute da sind, dann auch manchmal sage, ich stelle jetzt mal eine Person einer anderen vor, von denen ich denke, dass die auch was miteinander zu tun haben können, um dann selbst jetzt vielleicht auch mal mit anderen sprechen zu können. Aber dann entstehen auch so Netzwerke, manchmal auch Ideen und dann sind solche, ja, über die Kunst kommen die Menschen dann ins Gespräch und sprechen dann vielleicht auch über andere Dinge. Das finde ich irgendwie auch noch einen unglaublich wichtigen Faktor eben. Also sozusagen, was kann Kunst? Kunst kann manchmal eben auch genau solche sozialen Situationen eben erzeugen.
Das ist
Deshalb sind
spannend.
vielleicht auch Eröffnungen so wichtig, weil es dann ja auch eine Feierlichkeit hat. Also manchmal hat man da nicht den Tiefgang, weil es zu viele Menschen sind und dann auch sehr viel los ist. Aber es ist eben dann schon auch, es ist die Feier der Eröffnung und die, also so ein, sozusagen so ein Feuerwerk an Festivitäten, die sich eben wirklich nur um diese Ausstellung drehen. Und das finde ich schon irgendwie auch eine wichtige Komponente, dass man das so startet.
Es ist wichtig und es ist auch schön und ich habe mir sehr vorgenommen, das auch sehr viel mehr zu genießen. Nein, ich habe es auch genossen, aber trotzdem bleibt da eine Anspannung bei mir. Und Frederik, uns hören ja auch einige zu, die noch am Anfang sind ihres künstlerischen Weges, gerade besonders ihres Business-künstlerischen Weges. Die hören jetzt vielleicht zu und sagen sich, ja Mensch, ich hätte ja auch gern mal eine Ausstellung. Kannst du zum Abschluss unseres Gesprächs noch mal ein paar Tipps geben, wenn ich noch nie eine Ausstellung hatte und Galerien vielleicht noch weit entfernt sind? Was kann ich machen?
Also ich glaube, wenn ich jetzt so ganz am Anfang meiner künstlerischen Laufbahn stehe, würde ich gar nicht unbedingt so sehr empfehlen, jetzt so von meiner Biografie aus sehr, sehr schnell eben an die Öffentlichkeit zu gehen. Ich habe das gemacht und es war jetzt vielleicht auch nicht immer so günstig. Am Anfang irgendwie ja tatsächlich so manche Ausstellungsformen, wo man ja später denkt, naja. Da würde ich irgendwie denken, vielleicht auch erstmal wirklich eine Zeit lang sich mit der Produktion zu beschäftigen und den eigenen Weg finden und sich da vor allem auch nicht abbringen lassen und vielleicht auch eher Situationen zu wählen, die nicht unbedingt gleich eine Ausstellung sind, sondern eben über Werke zu sprechen im Produktionsraum. Wenn man das Glück hat, eben an einer Hochschule studieren zu können, gibt es sowieso viel Austausch über die Werke. Wenn man das nicht hat, ist es auch trotzdem jetzt nicht unbedingt ein Hindernis, dann würde ich empfehlen, sich solche Situationen zu suchen und Menschen einzuladen und dann eben über die Werke zu sprechen und das in einem vielleicht einem geschützteren Raum zu starten. Und dann kann man natürlich eben auch sehen, sozusagen in einem kleineren Rahmen zu beginnen. Also was gibt der eigene Sozialraum her? Gibt es da irgendwelche Ausstellungsmöglichkeiten, die aber Kulturorte sind? Das halte ich schon für wichtig, wenn man so diesen Schritt macht, um an die Öffentlichkeit zu treten, dann einen Kulturraum zu finden, wie, weiß ich nicht, ein soziokulturelles Zentrum, an dem man irgendwie die Arbeit mal eben auch das mal ausprobieren kann, Dinge zu präsentieren. Und das ist dann häufiger gerade so am Anfang von so einer Ausstellungslaufbahn eher die Gruppenausstellung. Die Einzelausstellung ist ja dann für manche auch so der Königsweg. Ich finde es nicht unbedingt immer so. Also ich muss auch sagen, ich genieße auch das Zusammenausstellen und die Interaktion. Aber das kann dann natürlich sein, dass es eben dann eine Gruppenpräsentation eben gibt. Und da, glaube ich, lernt man sehr, sehr viel eben auch über Künstlerpersönlichkeiten bei der ersten Gruppenausstellung, um zu sehen, wer stellt sich da wie auf und wie angenehm oder unangenehm ist es eben auch zusammen, so eine Ausstellung dann zu planen und durchzuführen.
Ja, super Tipps. Dankeschön. Wo kann man dich denn als nächstes sehen in einer Ausstellung?
Also ich habe es ja vorhin schon erwähnt, das ist gerade so ein bisschen so eine reiht sich an die andere. Ich bleibe in der Region. Ich hatte jetzt ja gerade in dem historischen Badehaus der Belitzer Heilstätten mit dir zusammen ausgestellt und ich gehe jetzt nur 5 Kilometer weiter in die Belitzer Altstadt. Da ist nämlich zurzeit die Landesgartenschau und das ist jetzt auch so ein Grund, warum sehr viele Möglichkeiten entstehen eben für künstlerische Präsentationen. Und ab kommenden Samstag gibt es von mir eine Ausstellung in der Remise der alten Wassermühle. Das ist auf dem Landesgartenschaugelände Belitz und eine neu entstandene Galerie. Und ich bin am Samstag von 10 bis 14 Uhr dort, falls Brandenburger zuhören und in der Gegend sind, freue ich mich.
Das ist direkt einen Tag, nachdem diese Folge erscheint. Das ist doch wunderbar. Und alles andere findet man sicherlich auf deiner Website frederikpoppe.de, richtig?
Ja, genau.
Ganz zum Schluss gibt es beim Atelier Talk noch 3 Fragen, um noch so ein ganz bisschen dich persönlich kennenzulernen. Hast du Zeit und Lust darauf?
Ja, klar.
Die erste Frage ist immer dieselbe. Tee oder Kaffee, Frederik?
Kaffee.
Oh, so schnell? Ja, ganz klar.
Ja, und gerne viel.
Kaffee und gerne viel. Spotify oder Plattenspieler?
Die ist nicht so leicht. Eben tatsächlich lange, also die längere Zeit meines Lebens hat der Plattenspieler geprägt und inzwischen nutze ich auch so einen Musikstreaming-Dienst, allerdings einen anderen.
Aber Plattenspieler ist in den Hintergrund getreten.
Ist in den Hintergrund getreten, ja, aber trotzdem ist ein bisschen wehmütig, weil irgendwie ist es schon auch was Tolles.
Buch oder Film?
Beides.
Beides.
Ja, ich finde, das sind das vielleicht noch ganz kurz erklärt, einfach 2 unterschiedliche Kunstformen, die ich beide sehr schätze.
Frederik, das hat mir ganz viel Spaß gemacht. Wir haben eine tolle Ausstellung gehabt, aber ich habe dich eben im Gespräch nochmal neu und ein bisschen anders kennengelernt. Das hat mir viel Spaß gemacht und ich glaube, dass du super Tipps gegeben hast und die Einblicke in deinen Weg, die haben uns bestimmt auch vorangebracht. Ganz herzlichen Dank dafür.
Ja, danke auch dir für die Einladung und dass ich dabei sein durfte und alles Gute für deine weiteren Projekte und auch für diesen Podcast.
Dankeschön. Wir verlinken natürlich alles, was Frederik erwähnt hat, auf der Webseite atelier-talk.com. Da seht ihr auch eine Menge Fotos von Frederiks Atelier, von Frederik, von seinen Arbeiten. Und auf Instagram sind wir Atelier Talk in eins durch. Und wir freuen uns über ganz viele Likes und Followings. Und ich verabschiede mich. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.